das hat mich berührt, da ganz tief drin. Und das war kein Herzkasper. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Filmjoker. Mein Name ist Tobit und gegenüber von mir sitzt niemand Geringeres als Lukas. Hi.
Hallo.
Wir haben heute eine ganz besondere Folge, würde ich sagen. Nämlich sprechen wir über die Diagonale. Über das österreichische Filmfestival in Graz, wo also nur österreichische Filme laufen im Prinzip oder die halt irgendwie mehr oder weniger einen Österreich-Bezug haben. Weil wir beide waren da. Wir waren live vor Ort.
Live vor Ort, um zu berichten.
Um zu berichten. Ja. Ganz so professionell, wie es sich natürlich gehört. Dementsprechend werden wir einfach jetzt diese Folge nutzen, um zum einen über die Filme an sich sprechen, über das Festival selbst und unsere sämtliche Erfahrungen, die wir da gesammelt haben und so weiter und so fort. Aber bevor wir jetzt zu deep reingehen, zuerst die Frage, wie geht's dir?
Ah, mir geht's gut. Hab mich wieder gut erholt von der Diagonale und einer leichten Krankheit. Wo ich dann auch noch kurz erwähne, ich glaube, da werden wir beide kurz drüber reden. Zu Beginn des Festivals, wo wir nicht körperlich 100% da waren. Sonst geht's mir gut. Hab heute einen etwas stressigen Tag, aber ich freue mich sehr auf die Folge. Ich habe richtig Bock, über einfach die Tage in Graz zu plaudern, was wir gesehen haben, erlebt haben. Weil wir haben auch noch gar nicht miteinander geredet. Also wir haben uns absichtlich davon abgehalten, über das Festival und über einzelne Filme.
Ja, du hast mich eigentlich absichtlich abgehalten. Ja. So cool. Im Vorgespräch wollte ich immer wieder was sagen und Lukas war so, nein,
für die Folge. Ja, ich bin sehr gespannt jetzt, weil ich glaube, wir beide wissen nicht wirklich, was der andere für Filme gesehen hat.
Ja, nicht 100%. Ja.
Genau. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du auf Letterboxd ein bisschen geschaut hast. Das wäre vielleicht der einzige Indikator gewesen.
Mhm.
Aber voll. Deswegen, wir wissen gegenseitig wenig, was die andere Person erzählen wird. Deswegen, ich bin gespannt. Wie geht's dir, Tobit?
Mir geht's jetzt auch mittlerweile gut. Ich war auch krank. Spoiler. Ja, es geht irgendwas. Gerade irgendeine Krankheit ist wahrscheinlich gerade, macht ihre Umwege. Bei mir war es nämlich, zu einem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, ob ich überhaupt nach Graz gehe.
Stimmt, ja.
Glücklicherweise hat sich das Blatt nochmal gewendet, habe ich schön alle Mexa, WC, Brausetabletten in mich reingepfiffen, Nasivin.
Werde ich später noch dazu kommen, wir waren dann noch so als so kleine Gruppe, haben in so ein Apartment gemietet in Graz und wir haben erstmal, als wir alle angekommen sind, weil es waren mehrere Leute so angeschlagen und wir haben richtig so eine Apothekenecke ausgepackt und uns gestellt. Jeder hat Tabletten und Brausesachen und Tee, ganz viel Tee mitgehabt. Haben wir es auch gedacht, ja, so war das letztes Jahr nicht. Das war letztes Jahr anders.
Ja, dieses Jahr, das ist eigentlich schon ein guter Einstieg für die Diagonale selber, weil dieses Jahr ist ja auch ein neues Intendanten-Duo.
Das stimmt,
soweit ich weiß. Letztes Jahr waren es ja zwei Dudes, jetzt ist eine Frau und ein Mann.
Mhm.
Artikel komplett falsch gesagt, sorry dafür. Und soweit ich weiß, das Festival wurde irgendwie so ein bisschen nach vorne verlegt, beziehungsweise einfach so jetzt terminlich gestaltet, dass es, glaube ich, am Donnerstag oder so beginnt, damit man dann quasi das Wochenende mitnehmen kann, also das Wochenende in der Mitte des Festivalzeitraums ist, damit man da mehr Zeit hat.
Ja, an und für sich ein sehr nobler Gedanke, sage ich mal, dass mehr Leute Zeit am Wochenende haben. Mich hat das komplett irritiert. Ich habe diese ganze Woche nicht in Wochentagen denken können, sondern immer nur in Zahlen. So, heute ist der 5., dann ist der 6., dann ist der 7.
Ja, ja.
Und dementsprechend war ich komplett irritiert, als dann da mittendrin einmal ein Sonntag war und alles zu hatte. In diese Falle, die ich mir selbst gestellt habe, bin ich eiskalt reingelaufen.
Aber da hatte ich genau das Gleiche, weil ich bin am Sonntag hergekommen.
Ah, okay.
So, und ich dachte mir so, ach ja, dann zum Mittag nehme ich mir jetzt irgendwas nochmal vor dem ersten Film, irgendwas beim Biller oder so, und dann stehe ich vor geschlossenen Türen und denke mir so, fuck.
Das hat sich irgendwie auch nicht so ganz richtig angefühlt, so ein Filmfestival und auf einmal ist Sonntag. So, die ganze Stadt ist sehr lebhaft durch das Festival und dann ist einfach ein Sonntag drinnen. Aber ja, das war halb so schlimm.
Der Sonntag hat sich reingeschlichen.
Ja, aber erzähl doch mal, also wann bist du denn angekommen in Graz?
Eben am Sonntag, ich glaube, schon mit Schienenersatzverkehr.
Ach, bei euch war das schon, ne? Der Unfall.
Ja, das ist irgendwie, ich glaube, bis Ende April oder sowas ist noch Schienenersatzverkehr. Irgendwie sowas meinten sie. Deswegen ein bisschen länger gefahren, aber ansonsten eigentlich ganz cool. Keine Ahnung, früh morgens aufgestanden, wie man es so kennt, damit man schön am Mittag wieder da ist. In Graz selber. Und mein erster Film war tatsächlich Asche.
Du musst Asche mir noch ganz Elena kurz, Wolf. Wie gesagt, ich habe das noch immer mitgenommen aus Graz. Du musst mir kurz sagen, der Sonntag, das war der siebte. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, das war der 7. April.
Ja, ja. Ich nicke einfach, ja.
Ja, also ich bin mir zu 99% sicher.
Ja, es war der 7.
Genau. Dein erster Film war Asche. Stimmt, im Annenhof-Kino, ne?
Genau.
Da haben wir uns eh gesehen.
Da haben wir uns eh gesehen. Das war ja das einzige Mal, wo wir uns irgendwie die Wege gekreuzt haben.
Ja.
Ja, bevor, ich muss aber noch mal kurz ein kleiner Disclaimer, bevor ich ganz in die diagonale Dings reintauche. Wir beide hatten ja eine Akkreditierung unter anderem, du über Filmjoker. Bei mir selber, ich habe es über uncut.at die Akkreditierung bekommen, wie auch schon zuletzt bei der Berlinale. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die gut aufgepasst haben, werden das eh schon gehört haben. Und dementsprechend zum einen möchte ich mich dabei bedanken natürlich, dass ich da die Möglichkeit so hatte. Und zum anderen hier auch noch ein kleiner Shoutout, falls ihr euch nochmal die Filme oder Kritiken zu Filmen nicht nur anhören wollt, sondern auch lesen, könnt ihr gerne mal auf uncut.at vorbeischauen. Uncut, also ungeschnitten im Prinzip.
Ja.
Punkt. Und dann starten wir weiter mit Asche. Wollen wir über Asche als erstes reden?
Ja, es ist sehr interessant, weil ich bin schon, also wenn ich kurz erzähle, wie ich nach Graz gekommen bin, um das ein bisschen in Perspektive zu rücken. Ich bin schon am 2. April, also ein paar Tage vor dem Festival, nach Graz gefahren in die Steiermark, weil ich auch ein bisschen Familie unten habe, ein bisschen getroffen habe, genau, das war auch ganz nett. Ja. Und dann hatte ich eigentlich geplant, am 4. die Eröffnungsfeier um 19.30 Uhr, die in der Helmut-List-Halle stattgefunden hat. Eigentlich da konnte man sich ja für anmelden, ne, mit den ganzen E-Mails und Akkreditierungen. Und hätte ich mich eigentlich drauf gefreut, weil da waren auch, ich glaube, die Bürgermeisterin und eben auch die Verantwortlichen für die Diagonale hätten da ein bisschen geplaudert. Und da wäre auch der Eröffnungsfilm Favoriten gelaufen.
Das soll ja ganz cool sein, habe ich gehört.
Ja, ich hätte mich da echt drauf gefreut, auf diese ganze Zeremonie und auch auf den Film. Ja. Aber wie schon gesagt, es hat mich die ersten Tage in Graz etwas erwischt und da bin ich, habe ich gesagt, nee, das lasse ich aus. Ich will mir den Tag Ruhe gönnen, dass ich dann die restlichen Tage mit Programm auch wirklich durchstehe. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Deswegen konnte ich da schon mal leider nicht dabei sein. Aber dafür ging es dann bei mir am 5., also am Freitag, am Abend bei mir los. Und dann am Samstag hatte ich volles Programm und dann Sonntag war schon eher so ausgependelt. Also Asche ist bei mir einer der Filme, den ich gegen Ende gesehen habe. Einfach nur, ich wollte ein bisschen in Perspektive rücken, weil du hast den als allerersten Film gesehen.
Genau. Das ist interesting.
Und ich war schon eben ein paar Tage dort und habe auch schon sehr viel Programm gehabt und genau. So bin ich in Asche reingegangen. Aber wir können gerne als ersten Film über Asche reden.
Ja, voll. Also man hört sich heraus, wir haben jetzt nicht so eine strenge Chronologie oder sowas. Wir werden einfach über die Filme reden, wie es gerade passt einfach.
Ja.
Und immer wenn man eine Überleitung hat, schön. Ich liebe es, gute Überleitungen zu machen. Schon mal als kleiner Spoiler vorweg. Asche ist der zweite Spielfilm von Elena Wolf. Ich kann da auch schon mal ein bisschen berichten, weil Elena Wolfs ersten Film, der hieß Paradies, war so eine Doku-Fiktion. Den habe ich zum einen vor 2 Jahren auf der Diagonale gesehen. Haben wir auch bei Filmjoker einmal besprochen, und zwar bei der Folge Queer Austrian Cinema. Die war im Juni 2023. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Zahl es ist, aber falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr da gerne auch nochmal kurz vorbeihören. Und dann habe ich auch noch letztes Jahr auf der Diagonale einen Kurzfilm von Elena Wolf gesehen und jetzt nochmal den zweiten Spielfilm. Also ich muss sagen, ich bin schon so ein kleiner Fan, um jetzt mal so nochmal vor Asche zu sagen. Vor allem, weil ich bei Elena Wolf so das Gefühl habe, dass sie nochmal neue Themen mit reinbringt, die filmtechnisch vielleicht jetzt nicht unbedingt immer sehr reif sind oder so, aber bei dem ich so das Gefühl habe, okay, da ist irgendetwas Spannendes dahinter, irgendetwas Neues oder zumindest vielleicht nicht Neues, aber Frisches. Wo man sich gerade denkt, okay, österreichischer Film ist auch ganz oftmals so eher ältere, weiße Dudes und das finde ich immer so eine ganz angenehme Abwechslung.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, also noch ganz kurz, bevor wir dann wirklich auf Asche eingehen. Ich habe da auch wirklich eine das österreichische und zum Teil auch deutsche Filme, aber vor allem österreichische Filme, sind so oft inhaltlich, finden die statt in 50ern, 60ern oder noch früher. Mhm. Und das ist irgendwie anstrengend. Und ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich einen österreichischen Film sehe, der in der Jetztzeit spielt.
Mhm.
Ja, ich mag das einfach. Also,
ja, der sich nochmal traut, irgendwie so in der Gegenwart
ja, genau.
sich zu situieren.
Ja.
Nicht immer in die Vergangenheit. Da habe ich auch noch ein paar Filmbeispiele, die ich auf der Diagonale gesehen habe, kann ich schon mal vorweggreifen. Ja, in Asche, worum geht's da? In Asche, es ist im Prinzip eine Satire über eine Figur, die eigentlich gar keinen Namen hat, auch gespielt von Elena Wolf. Also sie übernimmt hier sowohl die Hauptdarstellerin, aber auch die Regie. Ich glaube, Lulu wird sie unter anderem genannt, aber ihr echter Name, der bleibt vielleicht geheim aus Gründen. Und die ist im Prinzip Model, Künstlerin und ganz so in einer neuen, jungen, hippen Kunstszene unterwegs. Hat auch einen Freund, der Fotograf ist.
Renommierter, erfolgreicher Fotograf.
Gespielt von Thomas Schubert. Mit grandiosem Make-up. Thomas Schubert selber hat irgendwie so, was hat dann Undercut gefühlt? Nochmal mit mega vielen Tattoos. Ein bisschen hat er mich an diesen Joker aus Suicide Squad erinnert. Wenn du daran, wo von Jared Leto gespielt wird, wo er auch so, weißt du, dieses Damaged auf der Stirn tätowiert hat.
Ja.
Also man kann schon mal vorweggreifen, es ist alles sehr, sehr überspitzt in diesem Asche. Und die Hauptfigur hat auf jeden Fall zu ihrem Freund nochmal so eine ganz toxische Beziehung eigentlich. Er ist mega der Control-Freak und sonst weiß Gott was noch sonst.
Ja, und wir verfolgen auch die Beziehung von zwei anderen Paaren, würde ich sagen, die da auch in demselben Freundeskreis jonglieren, würde ich sagen. Im selben Freundeskreis jonglieren, das ist kein Sprichwort.
Ja, aber wenn du jetzt einfach nur das ignoriert hättest und weiter ignoriert hättest, niemand hätte es mitbekommen.
Ich weiß, aber ich fand es gerade zu witzig, um es zu ignorieren. Und einen Außenseiter. Also eigentlich geht es um diese drei Paare und einen Außenseiter, der dann auch eine, naja, wir nehmen das inhaltlich nicht weg, aber mit dem Elena Wolf auch eine interessante Dynamik entwickelt. Ja. Genau, und um dieses Leben und die von diesen Paaren und eben um die Kunstszene dreht sich der Film, würde ich mal zusammenfassend sagen.
Ja.
Ja.
Und wie fandest du ihn?
Soll ich anfangen?
Ja, fang du mal an.
Okay.
Ich bin gerade auf Letterboxd. Ich glaube, das wird unser erster Film, wo wir ein bisschen eine unterschiedliche Meinung haben. Aber
ich war auch gerade vorhin auf Letterboxd und hab schon gesehen gerade. Okay, ich muss erstmal sagen, dass der Film technisch und visuell, auch schauspielerisch, sicherlich einwandfrei war.
Mhm.
Wobei ich gestern mit einem Kommilitonen geredet habe, der gemeint hat, dass der Sound etwas schwach war, der selber Filme macht. Aber darauf müsste ich jetzt mich auf ihn beziehen. Hätte ich selber nicht festgestellt. Genau, also technisch gesehen hat der sicherlich funktioniert. Aber inhaltlich hat der für mich gar nicht funktioniert.
Mhm.
Also sehr, sehr wenig. Und zum einen, dass für mich die Satire nicht ganz so funktioniert.
Mhm.
Der Film ist mir persönlich auch einfach zu grotesk.
Ja, aber ich weiß, also ohne irgendwie zu spoilern, es gibt schon so gewisse Szenen, die, also die ganze Satire, also er betitelt sich jetzt mal selbst, so ist natürlich übelst überzeichnet und so weiter, aber dann auf einmal wird das so fantastischer in Anführungszeichen.
Ja, und to be honest, ich finde gar nicht, dass er so überspitzt ist, sondern es dreht sich einfach um dieses Leben dieser Figuren und die sind einfach alle so unlikable, was sind das deutsche Wort?
Unsympathisch.
Alle Figuren durch die Bank.
Ja.
Es ist ein einziger Fremdscham, diesen Figuren dabei zuzusehen, wie sie durchs Leben gehen. Es ist schrecklich. Also das ist ein schmerzhaftes Gefühl, mit dem man in diesem Film sitzt und auch rausgeht. Und wie gesagt, das ist durchaus intendiert und das passt auch so, aber auf einer rein persönlichen Ebene ist das kein Film, den ich mir ein zweites Mal anschauen will, weil der mir einfach wenig gegeben hat. Er hatte kleine Momente, in denen interessante Gedanken geäußert wurden, Bezug auf der Kunstszene und wie man KünstlerInnen verehrt oder verachtet.
Mhm.
Das war spannend. Oder auch Beziehungsdynamiken wurden teilweise interessante Themen angeschnitten. Und das Stichwort angeschnitten ist bei mir ganz wichtig, denn ich finde, dass der Film so viel nicht zu Ende erzählt oder nicht weiter erzählt.
Mhm.
Also manche Figuren werden wirklich einfach fallen gelassen. Manche Handlungen werden einfach fallen gelassen, mittendrin. Was für mich auch nicht befriedigend war. Und ja, also wie gesagt, ich bin da vermutlich auch das falsche Zielpublikum, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir bei Gewalt sowieso schwer tue, bei sehr expliziter.
Ja, ja, I see that.
Und eben der Film so, dich wirklich so traurig macht und dich da Schmerzen empfinden lässt. Ja, das ist. Ich habe es auch mal ein bisschen verglichen mit dem österreichischen Saltburn. So gewisse Szenen hatten, also jetzt nicht von der Handlung her und so weiter, auch von Farben und so weiter, ist
von
das
der
was
Mut
anderes.
Her,
aber von, ich sage mal, der Skurrilität kombiniert mit, ich weiß gar nicht, ob ich Sexualität nennen will oder eher Nacktheit, hat er mich teilweise daran erinnert, weil es schon sehr, sehr morbide Szenen gibt auch.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Ja, also war wirklich nicht so meins.
Ja, war nicht deins. Ja. Ich muss sagen, bei allem, was du gesagt hast, kann ich eigentlich nur zustimmen, so prinzipiell. Also ich sehe all die Punkte, aber also ich fand es irgendwie lustig, dass sie alle mega einfach unsympathisch sind und du mit keinem relaten kannst.
Weil das lustig.
Ich fand das lustig, ja. Boah. Das ist halt das Ding. Vielleicht ist es auch ein bisschen mein Humor geschuldet, I don't know. Aber ich sehe da zum einen auch schon der erste Film von Elena Wolf, wo es auch wieder so um so eine toxische, gleich cringige Gesamtsituation einfach so ein Vibe geht.
Mhm.
Aber der ist jetzt eben um einiges morbider, irgendwie fantastischer, was ich im ersten Moment verwirrend fand, weil ich nicht damit gerechnet habe, aber es mir schon irgendwie taugt, wie man so schön sagt. Ich muss jetzt mehr Wiener Wörter oder sowas reinbringen.
Nach dem Anfangszitat.
Nach dem Zitat, ne? Wer übrigens errät, wer das Zitat gesagt hat, kriegt einen freundlichen Schulterklopf von mir.
Kann ich sehr empfehlen.
Zurück zur Asche. Ich fand es wirklich interessant, wie sehr sich Elena Wolf auch als Hauptdarstellerin traut. Also man muss dazu sagen, es ist sehr explizit, was eben Nacktheit, was jetzt auch schon ein bisschen durchgekommen ist, einfach wird sehr, sehr viel gezeigt. Ich fand auch Thomas Schubert, also ich muss sagen, ich mag den seit Roter Himmel, weil da fand ich ihn auch übelst unsympathisch, aber gleichzeitig sehr lustig.
Okay.
Und da ist er das nochmal im Prinzip, aber nochmal auf ganz, ganz andere Weise, auf um einiges böser in Anführungszeichen, wenn man so will. Ich gebe auch, was ich auf jeden Fall beim Film noch sagen muss, er ist narrativ nicht ausgereift, auf jeden Fall. Auch gerade so das Ende, die letzte Szene, also ich weiß im Nachgespräch, dass Elena Wolf meinte, ja, sie fand das eigentliche Ende jetzt nicht so cool und wollte nochmal ein dramatischeres, also hat sie das gewählt und ich finde, dass das Ende nicht immer so hundertprozentig irgendwie, also es ist ja plötzlich auf einmal da, so. Aber wie gesagt, ich mag einfach diese Frische irgendwie im österreichischen Film an sich. Und ich finde die Optik, darüber will ich auch nochmal sagen, so, jetzt muss ich nochmal schnell nachschauen. Nora Einwaller heißt die Kamerafrau. Fand ich unglaublich gut. Und ich meine, dass sie auch einen Preis gewonnen hat bei der Diagonale bezüglich Bildgestaltung. Weil das ist auch nochmal sehr künstlich, so in Anführungszeichen generell, ganzes, wie es kameratechnisch eingefangen ist. Plus nochmal Licht ist immer in so verschiedenen Farben. Fand ich wirklich sehr, sehr schön anzuschauen.
Ja, ja. Stimmt schon. da hast du schon recht. Was ich auch sagen wollte, genau, für eine Satire nämlich, ich meine, es gibt viele Formen der Satire, aber ich habe mir schwer getan, den Film als solchen zu lesen, weil die Figuren und die Handlung und vielleicht auch der ganze Film nimmt sich doch recht ernst.
Ja.
Also, genau, deswegen, ich hätte eben dieses extrem Überspitzte nicht so gesehen. Ich fand das...
Ja, also ein Augenzwinkern hat er nicht, aber ich finde das nicht unbedingt schlimm.
Ja.
Wenn er das so Ja, also du musst es vielleicht mit deinem eigenen Auge zwinkern. Kann man das so sagen? I don't know, ob die Analogie so aufgeht. Ja.
Naja.
Also ich finde, aber man merkt jetzt quasi in unserem Gespräch, es kommt auch sehr auf den Geschmack drauf an.
Ja,
so, ob man den sagen. Mag ja. oder nicht. Und ich sehe auch auf Letterboxd zumindest jetzt, was bisher die Wertungen sind, ist auch jede Bandbreite irgendwie mit dabei.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ein Film, der polarisiert.
Ja, also Leute, aber das will er auch, oder?
Ja,
das
mögen ihn oder mögen ihn gar nicht.
Ja, genau.
Es gibt, wird auch sicherlich Leute geben, die sagen, wow, das war schlimm. Hm. Ganz weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber, und noch Leute geben so mit, wow, der war
ja.
kreativ und ja. artistisch und so weiter und spricht viele wichtige Themen an. Ja. Hier haben wir zwei auf jeden Fall gegengesetzte Meinungen.
Aber das ist spannend. Ich glaube, dann kann man immer so als zuhörende Person sich nochmal am meisten irgendwie draus ziehen.
Ja, finde ich auch.
So nochmal abgleichen mit eigenen Interessen und so weiter. Gibt es übrigens auch im Kino VOD anzuschauen, glaube ich, für 5 Euro oder sowas.
Okay. Was ich ganz cool fand, war das, die Title Card von dem Film.
Ja,
die
ja,
hat mir
ja,
gefallen.
Ja.
So, war jetzt nichts.
Da sehe ich aber wieder Saltburn so ein bisschen drin.
Ja, zum ja.
So
ja.
von Rot Beispiel. Und nochmal so eine besondere Schriftart. Mhm. Ja.
Ja, fand ich ganz cool.
Was für einen Film fandest du denn sonst noch cool?
Was ich einen Film sonst noch cool fand? War das eine von deinen
Also nicht an dem Film, sondern an irgendeinem
Ja, ja, Film. Ja. Also der erste Film, den ich eben gesehen habe, war am Freitagabend. Das war mit einem Tiger schlafen. Von, Moment.
Anja irgendwas, ne?
Ganz genau, aber ich will das
Anja Salomonowitz.
Ganz genau. Dankeschön.
Salomonowitz.
Anja Salomonowitz, genau. Hast du den gesehen?
Ja, oh. Lustigerweise, den habe ich gesehen, und zwar in Berlin. Der hatte okay, nämlich seine Weltpremiere in Berlin auf der Berlinale. Und
okay.
Ich finde es lustig, dass wir, glaube ich, jetzt wieder einen Film haben, bei dem wir wieder entgegengesetzte Meinung haben. Aber das ist gut, weißt du, schieben wir das alles erstmal so vorne weg, danach
ich
so auf
sagen,
die Seite.
Ich bin nämlich jetzt gerade noch mal kurz auf Letterboxd gegangen, um eben zu schauen, dass ich die Regisseurin richtig ausspreche. Und habe da kurz gesehen, Tobit, seine Bewertung und meine, die ich ja weiß. Okay, interessant. Also, in Sleeping with a Tiger oder mit einem Tiger schlafen geht's um Maria Lasnik. Und also die österreichische Kärntnerin, Künstlerin und um ihr Leben. Also man kann das schon, ich weiß, sie haben sich im Nachgespräch gegen den Genrebegriff Biopic etwas gewehrt, aber ich finde schon, dass man das dem zuordnen kann.
Okay, das ist jetzt interessant, dass du auch das Gespräch danach hast, weil das hatte ich nicht.
Okay.
Bin ich gespannt. Okay, ja.
Sorry, wo war ich gerade? Genau.
Bei Lasnik.
Ja, also dass man das als Biopic zuordnen kann, weil das der Film verfolgt ihr Leben. Von der Geburt bis zu ihrem Ende, wobei die Darstellerin Birgit
Minichmayr heißt sie, oder?
Genau,
Minichmayr,
alle ja. Altersstufen spielt. Und auch nicht, da wird auch nicht probiert, großartig mit Make-up oder Masken zu kaschieren, sondern es war eine bewusste Entscheidung, dass durch alle Jahre die Darstellerin gleich bleibt. Natürlich wird da mit Körperlichkeit sehr viel gespielt. Also man sieht das schon, das funktioniert für mich auch. Aber genau, darum geht es erstmal in dem Film. Maria Lasnik war eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste österreichische Künstlerin.
Genau. Also was hat sie gemacht? Malerin, oder?
Genau, Bilder gemalt. So sagen.
Ich glaube auch ein paar Kurzfilme, ne? Ich glaube, im Gartenbau-Kino genau, kommen jetzt langsam auch Kurzfilme.
Genau, sie hat auch Filme gedreht.
Aber im Film selber jetzt mit einem Tiger schlafen ist vor allem, glaube ich, die Malerei mehr im Fokus.
Genau.
Der Titel ist auch ein Gemälde an sich von ihr, hieß auch mit einem Tiger schlafen.
Ja, dann frage ich dich jetzt mal als erstes, wie fandest du denn den Film?
Okay, also das war, da muss ich jetzt, der ist bei mir ein bisschen länger her, darum muss ich mich nochmal besser daran erinnern, habe mir auch extra nochmal meine Kritik durchgelesen, die es übrigens auf uncut.at nachzulesen gibt, wer das ganz genau nachlesen möchte, weil ich muss sagen, das war für mich, zumindest auf der Berlinale, so eine der größten Enttäuschungen, weil ich mich tatsächlich im Vorfeld sehr darauf gefreut habe, weil ich einfach die Künstlerin selber, Maria Lasnik, total interessant finde, auch wenn ich sie noch nicht so lange kenne, aber auch, was sie mit ihren Malereien eigentlich bezwecken möchte, weil ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob ich jetzt das Zitat richtig hinbekomme, aber sie will ja nicht Körper malen, so wie sie sind, so wie sie sieht, zum Beispiel in der Realität, sondern sie will Körper malen, wie sie sich fühlt.
Genau.
Ja, und da wird nochmal viel mehr auf so ein gefühlbetontes Körperbild irgendwie Wert drauf gelegt. Ja. Ich selber muss sagen, also ich würde auch behaupten, es ist prinzipiell ein Biopic, aber, und das rechne ich ihm eigentlich gut an, er versucht jetzt nicht so die typischen, ein typisches Biopic zu sein, sondern hat nochmal so seine Ansätze, eben auch mit dem surrealen Element, dass Birgit Minichmayr ja immer quasi gleich ist, gleich alt, obwohl die Figur altert. Ich muss aber sagen, dass er mir schlussendlich ein bisschen zu konventionell im Unkonventionellen war, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich finde, dass Lasnik einfach so eine total radikale Künstlerin war. Und ich fand einfach, dass der Film das nicht unbedingt immer so gut transportiert hat. Beziehungsweise, dass der Film, was er eben versucht, ist, dass er auch filmstilistisch quasi diesem Machwerk, diesen Kunstwerken von Maria Lasnik näher zu kommen, was ich um einiges mehr mag, als wie, dass man einfach nur sagt, okay, wir machen jetzt ein hundsnormales Biopic und that's it. Aber ich fand trotzdem, dass es sich irgendwie nicht so hundertprozentig aufgegangen ist.
Okay, ein paar interessante Punkte. Was ich ganz spannend finde, ist der Aspekt, dass wir hier basically über eine Künstlerin reden und um Gemälde.
Ja.
Und es auch ein bisschen meiner Meinung nach darum geht, diese, weil es geht in den Gemälden, würde ich dir recht geben, sehr viel um Gefühlswelten und das von innen nach außen tragen. Ja. Dass es darum geht, diese Gemälde, diese Gefühlswelten zu übersetzen. So eine transmediale Übersetzung von den Gemälden jetzt auf einen Film übertragen, dass auch dieser ganze Film nicht nur über oder von den Bildern handelt, sondern der Film sich wirklich auch wie eins von diesen Gemälden anfühlen soll.
Mhm.
Natürlich werden auch Gemälde in den Film handlungstechnisch integriert. Deswegen, das finde ich einen sehr spannenden Ansatz für einen Film. Und ich muss auch erstmal vorweg sagen, ich habe mir am Anfang schwer getan mit dem Film.
Mhm.
Ich habe etwas gebraucht, um reinzukommen. Und auch bis zum Schluss würde ich sagen, dass er teilweise Strecken hat, wo er sich zieht.
Mhm.
Also jetzt bei allem kein perfekter Film. Aber was mir so gut gefallen hat, war erstens einmal das Schauspiel. Das fand ich genial.
Wurde sie auch ausgezeichnet, Birgit Minichmayr,
bei der Diagonale? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Müsste ich jetzt noch mal kurz nachschauen, aber ich glaube fast.
Ja.
Und wie sie es geschafft haben, weil das war nämlich auch im Nachgespräch ein wichtiger Punkt, wie sie probiert haben, die Gemälde digital einzubauen in den Film, dass die dieselbe Wirkung haben. Weil es ist nicht leicht. Man kann nicht einfach ein Gemälde abfotografieren oder abfilmen und auf eine Leinwand projizieren und erwarten, dass es die gleiche Wirkung hat. Mhm. Also bei weitem nicht.
Mhm.
Und das hat der Film wirklich probiert und ich finde, es hat auch stellenweise echt gut funktioniert, dass diese Gemälde eine Wirkung hatten, wenn sie die in einer Montage einfach mal reingeschnitten haben und dann wirken haben lassen.
Darf ich kurz zum Reingrätschen? Meinst du, das war einfach nur ein Gemälde zum Beispiel, also wurde das Öfteren einfach nur auf dem Bild ist und rundherum so weiß im Prinzip und das für ein paar Sekunden lang halten?
Ja.
Das mochte ich auch.
Ja.
Das gebe ich dir.
Noch Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Und was ich auch sehr spannend fand, war der Aspekt der Zeitlichkeit in dem Film.
Ja.
Gerade mit dem, dass quasi die Darstellerin immer gleich bleibt und Anführungszeichen, es gibt schon Veränderungen, aber ich sage es jetzt einmal so trivial, dass ich mich wirklich selten gerade am Anfang schwer getan habe, okay, was sehen wir hier gerade eigentlich, wo befinden wir uns gerade eigentlich, wer redet hier gerade mit wem, so, zu welchem Zeitpunkt redet die Mutter mit der erwachsenen Maria Lasnik und zu welchem Zeitpunkt mit dem kleinen Kind oder der Teenagerin oder der Tochter oder der Malerin. Gleichzeitig war auch eben das Setting. Durch das Setting habe ich auch nicht immer direkt erkannt, in welchem in welcher Zeit wir uns gerade befinden, ob wir jetzt in Paris sind, in Wien oder in Amerika und gerade zu welcher Zeit. Natürlich gibt es manche Szenen, die ganz klar waren, ne, wenn jetzt zum Beispiel andere historische Figuren vorkommen oder das Gewand wirklich zu Beginn gerade auch sehr traditionell noch sichtbar ist, wo man sich befindet. Aber der Film wirkt sehr zeitlos. Also es geht ihm nicht darum, chronologisch zu erzählen, was wann passiert ist, sondern eher einzelne Ausschnitte zu zeigen und zu erleben. Was ich dann ganz spannend fand, ist, dass im Nachgespräch die Regisseurin genau dieses in der Zeit herumspringen auch thematisiert hat und gemeint hat, dass sie wollten keine Chronologie, aber eigentlich, wenn man sich den Film jetzt als Ganze anschaut, und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was du gemeint haben könntest, mit, dass er dir was war der paradoxische Satz, den du vorhin gesagt hast, im Radikalen nicht radikal genug?
Im Unkonventionellen zu konventionell.
Genau, weil er hat im Endeffekt schon eine, würde ich sagen, chronologische, konventionelle zeitlichen Bogen, aber innerhalb dieses Verlaufs wird so viel herumgesprungen und so viel ausgedehnt, dass er sich austobt, unkonventionell zu sein. Und deswegen fand ich das auch ein sehr nüchternes und frisches Biopic, wenn ich es jetzt in dem Genre anordne. Weil ich muss auch ehrlich sagen, mir gehen Biopics mittlerweile ein bisschen auf die Nerven. Also dass jetzt sehr viele KünstlerInnen einen eigenen Film bekommen.
Was haben wir jetzt? Bob Marley?
Ja, Whitney
Houston. Nein,
Amy Winehouse.
Amy Winehouse.
Whitney Houston auch, oder?
Whitney Houston auch. Stimmt, beides einfach innerhalb von 2 Monaten oder so.
Weil auch einfach, noch mal kurz um den Ausschwenker zu Ende zu führen, die meisten Projekte davon zu unkritisch und zu unoriginell daherkommen. Geht mir dieser Trend ein bisschen auf die Nerven. Aber da finde ich eben, dass dieser Film das besser macht. Und ich fand es schön, eben die Darstellung von Birgit Milchmeier, wie sie Lasnik dargestellt hat. Das war spannend zu verfolgen. Also ich fand den einen, doch guten Film, der mir getaugt hat.
Getaugt? Ich finde es gut, dass wir das jetzt einfach so etablieren, dass wir immer getaugt sagen. Was ich noch kurz darauf eingehen möchte, was du gemeint hast, also beim Schauspiel einerseits, Birgit Minichmayr macht das großartig, aber ich fand, dass abseits von Birgit Minichmayr auch so ein paar Leute waren, also gerade, ich glaube, der Freund von Maria Lasnik, der auch Maler war, der sie ja in diesem einen Kunsthalle, glaube ich, anspricht, wo ihr Gemälde verdeckt wird. Ich fand, der war schon sehr hölzern und so ein...
Ach, der ist jetzt auch ein großer Künstler gewesen, ne?
Ja, der war auch ein großer Künstler.
Namen, alle direkt vergessen. Genau. Hilfe.
Ich fand das eben in den Nebenrollen teilweise halt so wirklich, jetzt mal böse gesagt, so ein studentischer Film irgendwie sich mehr danach angefühlt hat, was das Schauspiel angeht. Ich fand manchmal die Empörung von der Figur Lasnik irgendwie anstrengend. Also als sie dann meinte, ach, das ist nicht wahre Kunst, ihr versteht meine Kunst nicht, ihr müsst das so und so machen. Gehört zwar vielleicht irgendwo vielleicht auch zu der historischen, sage ich jetzt mal, Persönlichkeit auch dazu. Ich muss aber sagen, auch das Gefühlsbetonte, also was ja wirklich im Kunstverständnis von Maria Lasnik wichtig ist, ist das Gefühlsbetonte. Und ich finde, dass der Film dafür sehr kalt war irgendwie, wenn du verstehst, was ich meine. Und vielleicht ist das beabsichtigt so, das will ich nicht abstreiten, aber irgendwie habe ich mir so gedacht, wenn man vielleicht Lasnik näher treten möchte, dann muss man vielleicht mehr auf eine Gefühlebene auch mit reingehen. Also und jetzt nicht mal eine klare Gefühlsebene oder so, sondern eine total ambivalente, auch widersprüchliche Gefühlsebene, das dann irgendwie mit Körpern und so weiter verbinden.
Ich fand das eben gerade einen schönen, distanzierten, kühlen Blick, weil eben das bei so wenigen Biopics, da willst du wirklich, dass du diese Person kennenlernst und siehst und das ist eher wirklich ein einfach nur ein, ich will es nicht beobachten nennen, aber ein Erleben von dieser Darstellung von Lasnik, ne? Ich will jetzt nicht sie selbst als Künstlerin nennen, dass der fast schon objektiv bleibt, dass sie dir manchmal auf die Nerven geht, dass sie wirklich auch gezeigt wird, boah, da ist jetzt aber schon etwas, ich sage jetzt mal radikal und so weiter. Das fand ich eben ganz cool, was anderes. Und was mir auch noch gerade eingefallen ist, was ich auch unkonventionell finde, ist, dass es war mal kurzzeitig als Doku gedacht, Und demnach sind ja auch noch so teilweise kleine Interview-Ausschnitte im Film zu sehen.
Stimmt, ja.
Genau. Das heißt, da bricht sich wirklich manchmal die Diagese mit unserer Realität, dass dann zum Beispiel eine Figur, die zuerst in der Handlung dieselbe Rolle hatte wie im echten Leben, dann auf einmal in die Kamera schaut und ein Interview gibt oder halt ein paar Sätze sagt über die, die Situation damals war. Das fand ich auch spannend, weil ich es einfach nicht gesehen habe bis jetzt bei einem Biopic, dass sich diese Ebene ein bisschen vermischen und dass es okay ist, wenn sich das vermischt, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt. Ja.
Ich mache noch, etwas mag ich loben, einen Shot, der mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben ist.
Ja.
Weil einmal, das wird nur ganz kurz thematisiert, kann man vielleicht auch dem Film vorwerfen oder nicht. Ich glaube, das hat er ganz absichtlich so gemacht. Weil Lasnik ja auch, ich glaube, von den Nationalsozialisten einberufen wurde, oder nicht einberufen, sondern auf die Kunstakademie quasi geladen wurde und sie das angenommen hat. Und ich glaube, im Film selber sagt sie nur mal so kurz, ja, darüber möchte ich nicht weiter reden oder irgendwie sowas in der Richtung.
Ja.
Und dann hast du als nächster Shot einfach nur so eine braune Leiste quasi zwischen Wand und Boden in ihrem Atelier drinnen. Und irgendwie, ne, die Farbe braun als nationalsozialistische Partei fand ich irgendwie ganz spannend.
Das kommentiert sie ja, glaube ich, sogar auch. Sie sagt ja auch in irgendeinem Satz dann so, ob
aber
sie mir verzeihen, dass ich mit brauner Farbe gemalt habe.
Ja, genau.
Ist dann auch bei dem Shot.
Aber es ist nur ein Satz und dann ist Thema abgeschlossen so im Prinzip.
Stimmt, kann man cooler Shot, ja. Kann man auch kritisieren, dass da nicht mehr drauf eingegangen ist, wie sich das Thema Kunst und sie in der Kriegszeit
Ja. Aber ich glaube, das wäre nochmal ein ganz eigener Film gewesen, wo du das natürlich nochmal ganz explorieren kannst.
Ja.
Also wir können uns darauf einigen, es ist ein Film mit experimentellen Ansätzen.
Ja, ja.
Und ich glaube, es ist oftmals so bei Filmen mit experimentellen Ansätzen, es ist ja auch im Experiment, ob es funktioniert oder nicht, kommt dann auch immer auf den Rezipient, die Rezipientin an, oder?
Ja. Und man muss sich auch, ich würde es auch sagen, also auf einen Film, den man sich einlassen muss, das hört sich so blöd an, aber ich glaube, ich würde ihn gerne ein zweites Mal sehen und würde ihm dann sehr viel mehr abgewinnen, weil ich dann wirklich weiß, auf was ich mich einlasse und auch, dass der Film durchaus eine Länge hat. Dann könnte ich mich, glaube ich, dann noch mehr reinfühlen. Genau.
Oder man hört sich im Vorhinein einfach einen guten Podcast an, der einen schon ein bisschen darauf vorbereitet, wie ihr das gerade hier macht. Ihr macht das toll. Muss ich ja mal kurz gesagt haben.
In welchem Film hast du dich denn noch so reingefühlt?
Oh, ja. Ich glaube, sollen wir ein bisschen bei berühmten Persönlichkeiten bleiben? Ich habe nämlich eine Dokumentation angeschaut, unter anderem.
Okay.
Ich glaube, ich habe drei Dokumentationen. Irgendwie die Diagonale ist immer so dieser Zeitraum, wo ich viele Dokumentationen schaue, gefühlt. Nämlich Pandoras Vermächtnis.
Ah. Den haben wir gespritzt. Da hatten wir.
Genau, den habt ihr euch gespritzt.
Da hatten wir Karten reserviert.
Ja.
Das war unser letzter Tag, glaube ich. Und dann haben wir uns entschieden, wir wollen noch gemeinsam in den Park gehen, weil so schönes Wetter war.
Ja,
deswegen habe ich
es war unglaublich schön.
Voll.
Graz, auch kurz nochmal reingrätscht jetzt vor dem Film, Graz hat unglaublich schöne Parks. Ich weiß nicht, ob ich glaube, das ist der Friedrich-Schiller-Denkmal irgendwie so in einem Park und da waren irgendwie gar keine Leute. Also irgendwie habe ich aus Zufall so einen kleinen Hotspot, also nicht Hotspot, sondern das Gegenteil, wie sagt man, so ein Secret Place irgendwie gefunden, wo gefühlt fast gar niemand war. Und das war irgendwie sehr
aber,
schön.
Aber also Graz allgemein, Graz wunderschöne
allgemein,
Stadt,
allgemein.
Tolle Stadt.
Ist Wetter, auch so süß irgendwie.
Ja, absolut. Das Wetter war so warm. Ich habe mir, jetzt schweifen wir ganz, ganz kurz aus, aber
ja,
muss
erzählen, wichtig.
Ich hatte zwei lange Hosen eingepackt, als ich hingefahren bin. Ich bin mir dann noch extra eine kurze Hose kaufen gegangen.
Ah, Mist, okay.
Und das war die absolut richtige Entscheidung, weil sonst wäre ich gestorben vor Hitze in diesen Tagen.
Ja.
Nicht, dass man sich über nettes Wetter beschweren will, aber schon besorgniserregend.
Ja, Klimawandel hier willkommen. Zurück zu Pandoras Legacy, Pandoras Vermächtnis zu Deutsch, geht eben über den deutschen Filmregisseur G.W. Papst, der eben auch unter anderem Stummfilme gedreht hat, aber auch Talkies, wie man ja so schön sagt. Und diese Dokumentation selber von Angela Christlieb, bin mir nicht sicher, ob ich den Namen schon gesagt habe, jetzt habe ich es, die möchte quasi sowohl dieser historischen Persönlichkeit näher treten, aber eigentlich in erster Linie erzählt sie die familiären Beziehungen zu GW Papst. Und das quasi auch primär aus der Perspektive von der Frau von GW Papst. Nämlich die hat ganz viele Tagebücher und sonst was geschrieben, also daran kann man sich viel besser orientieren als wie beim Regisseur an sich. Und daraus, also die hat dann Verschiedenes gemacht, sowohl Archivaufnahmen von den Filmen selbst, aber dann auch noch Interviews unter anderem mit den Enkel, Töchter und Söhnen gedreht. Da waren dann auch nach dem Filmgespräch, also nach dem Film gab es ein Gespräch, wo dann auch die Enkel teilweise da waren, war auch ganz spannend irgendwie. Und was ich an dem Film eben auch noch so und an der Dokumentation mochte, zuallererst, das vielleicht jetzt nicht mochte, es wird, oder da muss man darauf gefasst sein, es wird schon ein bisschen erwartet, dass man sich mit Papst ein bisschen auskennt oder zumindest weiß, was der so für Filme ungefähr irgendwie gedreht hat. Weil die Filme selber werden nicht erklärt. Das ist auch nicht Ziel der Dokumentation, sondern wie gesagt, vielmehr die Beziehungen, die er hatte. Und da merkt man, dass schon diese historische Figur, die natürlich auch viel angehimmelt wird, teilweise auch ein bisschen unverblümt dargestellt wird. Also man merkt auch, dass er ein ordentlicher Control-Freak war und zum Beispiel seine Frau wollte eigentlich Schauspielerin werden, was er immer mal wieder unterbunden hat und so weiter. Und ich finde, dadurch bekommt man irgendwie so ein ganz gutes Bild von ihm, von auch den Hinterbliebenen und so weiter und so fort. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und ich kann auch sagen, dass es danach beim Publikumsgespräch sehr viel Lob für die Schauspielerin gab, auch von irgendwelchen Enkeln, die gar nicht am Film beteiligt waren, weil die gesagt haben, wir fanden das eigentlich ganz cool so.
Aber es war schon eine Dokumentation.
Es war eine Dokumentation, ja. Okay. Aber auch eine, die mehr so für sich gesprochen hat. Also es gab tatsächlich nicht so ein irgendwie eine Person, die alles drüber gesprochen hat, so ein Voiceover oder sowas.
Okay.
Und auch teilweise ein bisschen essayistischer, wenn man zum Beispiel Tonaufnahmen von den alten Filmen über aktuelle Aufnahmen irgendwie drüber gelegt hat von den Enkeltöchtern.
Okay. Ja.
Also, ich weiß nicht, ob der Film irgendwann mal einen Kinostart bekommen sollte. Wahrscheinlich läuft der Metro-Kino, da kann ich es mir gut vorstellen. Aber da geht auf jeden Fall eine Schauempfehlung raus.
Okay, schön, da muss ich mir vormerken. Ja, jetzt bin ich fast schade, dass wir den nicht gesehen haben, weil das hört sich spannend an.
Ja, ja, ja.
Ich habe eine weitere Doku, die wir, glaube ich, beide gesehen haben. Corpus Homini.
Ja.
Magst du oder soll ich erklären, worum es darin geht?
Du kannst gerne
also
starten.
Weil ich verwechsel das jedes Mal, denn wie man den Namen der Doku richtig ausspricht, Corpus Homini. Genau. Geht es um den menschlichen Körper. Ganz simpel und einfach ausgedrückt. Es geht um den menschlichen Körper. Und wir verfolgen eine Sexarbeiterin, eine Bestatterin, beziehungsweise ein Bestatter-Ehepaar,
ja.
Eine Ärztin, Hausärztin, würde ich jetzt mal sagen.
Guter Guess.
Und eine Hebamme, genau. Und eine Hebamme. Diese vier Welten und Persönlichkeiten verfolgen wir in deren Tätigkeit, in deren Job und auch mit Interviews, also sie reden auch in die Kamera und genau, einfach wie deren Leben aussieht, wie ihr Job aussieht, wie sie mit menschlichen Körpern zu tun haben. Mhm. Genau, also ich glaube, ich brauche da gar nicht großartig mehr drüber reden, weil das Prinzip ist relativ schnell erklärt.
Ja.
Genau. Ja, wie fandest du diese Doku?
Ich muss sagen, also man kann ja die Inhaltsangabe ganz schnell machen, wie gerade eben, und das liegt einfach daran, dass man den nicht so gut erzählen kann, sondern man es sich anschauen muss. Mhm. Um jetzt mal irgendwie, klang das mega prätentiös gerade, egal.
Habe ich das vielleicht nicht gut gemacht, Tobit?
Nein, das nicht. Nein, aber das meine ich ja. So, du musst ihn schauen und dann siehst du irgendwie so, weil ich finde, der Film ist eben mega körperlich und das ist gut so. Also das ist ja mega wichtig für, wenn dein Thema einfach Körper ist. Und ich finde, dass das sowohl eben ganz interessant irgendwie Sachen verhandelt werden, also sowohl wann ist ein Körper etwas Professionelles, auf das du achtest, dass du dir anschaust, zum Beispiel wenn du Ärztin bist, ne, und das untersuchst. Und gleichzeitig siehst du dann halt auch, der Film selber zeigt ganz unverblümt auch verschiedene Körper und da ist dann eben die Frage, wenn es zu intimen Situationen kommt, wie ist da eben das Gleichgewicht zwischen Professionalität, Intimität und so weiter? Und zwar bei allen Berufsgruppen, die du ja eben auch gerade gemeint hast. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Gleichzeitig ist es auch ein wahnsinnig einfühlsamer Film.
Ja.
Natürlich ist es eine Doku, da haben wir jetzt keine Schauspielerinnen und Schauspieler.
Mhm.
Aber was eben einen fasziniert, ist, dass die ganzen Leute, was ganz normale Menschen waren, dass die dann auch teilweise so offen gegenüber der Kamera sind. Also wo man zum einen über seine medizinischen Probleme irgendwie spricht oder sexuelle Vorlieben und so weiter und so fort. Und das fand ich irgendwie wirklich, also das hat einen hinterbliebenen Eindruck hinterlassen.
Ja, ich glaube, da sind wir uns mal jetzt einig.
Ja, finally.
Ich fand diese Doku auch wirklich, wirklich toll. Intim, berührend, sehr lehrreich. Ja. Ich fand das fast schon einen, also in, das sind jetzt Bereiche, wo ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, mich wenig auskenne. Also sowohl also Hebammen, Ärztinnen, BestatterInnen oder SexarbeiterInnen, das ist, das sind Branchen, in denen ich so wenig Wissen habe, wie ich festgestellt habe. Ich glaube nicht, dass ich es davor behauptet hätte, aber ja. Und der Film gibt dir einfach so einen, ich will es eigentlich auch authentischen Einblick nennen, in diese Welten, so sachlich und so neutral, wobei gar nicht neutral, eher mitfühlend, und dabei aber nie übergrifflich oder nie voyeuristisch, sondern einfach das Zeigen von Tatsachen mit einem gleichzeitigen Mitfühlen. Fand ich schön, fand ich wirklich schön, wie das gelungen ist.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich auch spannend fand, warst du im Publikumsgespräch danach?
Ja, war ich danach. Ja. Aber ich glaube, wir waren nicht die gleiche Vorführung.
Ah, okay.
Ich glaube, dass ich war nämlich, glaube ich, am Montag oder Dienstag.
Ja, da war ich schon, da war ich dann wahrscheinlich schon weg. Bei uns gab es die Frage aus dem Publikum, die ich sehr wichtig fand, warum der Regisseur sich vier Frauen ausgesucht hat, um diese Berufe zu verfolgen, weil es geht ja doch um Care-Arbeit. Es geht doch um, Care-Arbeit. Und genau, warum er sich vier Frauen ausgesucht hat, weil das ja doch immer ein sehr, immer so dargestellt wird, dass das Berufe sind, in denen hauptsächlich Frauen sind und dass da halt wenig Änderung passiert und vielleicht
mehr passieren sollte. Ja, ich glaube, bei Ärzten vielleicht, also
na, genau, das, deswegen, okay. Moment, also ich fand diese, die Frage spannend eben, weil es eine berechtigte Frage ist. Ich glaube, dass die Frage intendiert war mit, warum wurde nicht gezeigt, warum nicht auch Männer diese Berufe machen können.
Ja.
Und da kam dann die Antwort eben von dem Regisseur wirklich sehr detailliert. Also zuerst bei der Ärztin eben war klar, ich glaube, den Gedanken hattest du jetzt auch gerade, dass er keinen Arzt haben wollte. Also absichtlich keinen Arzt. Mhm. Er wollte es, glaube ich, 50-50 haben. Also zwei Berufe männlich und zwei Berufe weiblich besetzt. Bei der Ärztin wollte er eben eine Ärztin. Bei der Sexarbeit wollte er auch eine Frau haben, weil es einfach, ich sag mal, eine in den meisten Darstellungen Frauen sind und auch das Thema Misshandlung und wie das in Verruf kommen kann, diese Arbeit, wichtig ist, dass da quasi eine Frauen zu Wort kommen. Und dann bei den anderen beiden Berufen, Hebamme und BestatterInnen, wollte er Männer finden, hat dann eben auch bei diesem Bestatter-Ehepaar ja zuerst den Ehemann quasi kontaktiert und so weiter und dann aber draufgekommen aus drehtechnischen Gründen oder organisatorischen Gründen, dass dann seine Frau, die auch an der Rezeption arbeitet und auch ein sehr wichtiger Bestandteil der ganzen Firma ist, so ein toller Charakter ist, dass er dann eigentlich sie fast schon als Hauptrolle genommen hat oder eben das Ehepaar zusammengenommen hat. Und bei den Hebammen hat er wirklich gesucht, aber es gibt in Österreich Stand der Produktion des Films eine männliche Hebamme in Österreich und mittlerweile gibt es zwei.
Oha.
Ja. War ich auch.
Es bessert sich was, hey.
Und dann war so ein, okay, da musst du auch erstmal finden, natürlich, die dann gedreht werden wollen, weil, wie du richtig gesagt hast, ich fand das auch eine, wo ich wirklich mich teilweise gefragt habe, ist das wirklich noch eine Doku, weil so offen alles gezeigt wurde.
Ja.
Also ich habe selten so, so intime Momente so betrachtet gesehen. Also ich mein, allein, dass man zum Arzt geht, ne, oder wie, wenn ich jetzt mal ganz unverblümt sagen kann, dass da eine Leiche gewaschen wird.
Ja.
Ne? Also der hat auch Momente, wo man erstmal schlucken muss, der Film, dass das wirklich alles gefilmt wird. Einfach ohne irgendeine bestimmten Intention, sondern einfach nur gezeigt wird, Körper und Körperlichkeit.
Ja.
Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Bin ich gerade hingekommen? Nein, genau. Einfach warum eben alle Arbeiten von, also bei Frauen verfolgt worden sind.
Ja.
Ja.
Ich fand es auch noch spannend, aber was ich aus meinem Publikumsgespräch noch mitgehört habe, ganz am Anfang war das Konzept so, dass es tatsächlich einen fünften Beruf hätte geben sollen.
Oh, okay.
Ich weiß nicht, ob, also bei dir hat er das anscheinend nicht gesagt. Und zwar der Henker.
Oh, wow.
Aber das war jetzt konzeptionell ein bisschen schwierig, weil es halt in Österreich natürlich keine Henker mehr gibt oder diesen Henkerberuf.
Ja.
Und dann sich überlegt hat, ob er jetzt ein anderes Land noch dazu nimmt, wo es eben das noch gibt. Ich glaube, USA ist ja eh dann Beispiel für. Nee, vermutlich nicht mehr, immer noch, I don't know. Schönes Halbwissen, ja, wieder wahrscheinlich. Oder ob er es eben historisch macht, was dann natürlich auch irgendwie schwierig geworden wäre. Ja, aber volle Zustimmung.
Das ist interessant. Ich muss, glaube ich, sagen, ich bin froh, dass er nicht, also keinen fünften Beruf mit reingenommen hat.
Ja.
Weil so hat es wirklich schöne Anfangsmomente und Schlussmomente. Also man sieht wirklich, wie geboren wird, wie bestattet wird und wie sich auch um Leute gekümmert wird und gepflegt wird in ihrem Leben.
Ja. Ich fand es auch übelst interessant, wie er da auch reinschafft, eine Dramaturgie irgendwie reinzubringen, der Film selber. So im Sinne von, weil ich glaube, Geburt gibt so, also gerade so explizitere Szenen gibt es teilweise eher am Ende. Und da baut er das dann so ein bisschen auf, wenn man so mag. Die Musik auch teilweise sehr gut. Also gerade so ganz am Anfang, die allererste, ist auch übrigens vom Regisseur selber komponiert. Der erste Track, der Rest ist dann von einer anderen Person komponiert gewesen. Keine Ahnung, bringt auch nochmal so ein bisschen mehr zu dieser sinnlichen Erfahrung bei.
Ja.
Ich überlege mir so, hätte ich, so wenn ich überlege, so von der vom Gleichgewicht dieser vier Berufe, hätte ich von einem mehr sehen wollen, vielleicht Bestattung, weil ich finde, dass das ein bisschen kurz kam, beziehungsweise vor allem die Körperlichkeit bei der Bestattung, was aber halt auch ein bisschen schwieriger ist bei dem. Mhm. Eben wegen Leichen und so weiter, kann man das sehen, wie lange kann man das irgendwie aushalten und so weiter und so fort, weil das, glaube ich, der kritischste, so in Anführungszeichen, Bereich, glaube ich, ist. Ich finde auch nur noch mal interessant zu erwähnen, bei der Sexarbeiterin, die hat natürlich auch noch eine Spezifika, nämlich auf entweder körperlich behinderte Personen oder auf einfach ältere Personen, die eben, wo auch die Sexualität von diesen Personengruppen sehr stigmatisiert wird. Und da quasi auch nochmal, nicht nur bei Sexarbeit, sondern auch bezüglich dieser Sexualität nochmal mehr
Wissen
benötigt ist und der Film selber dann eben Aufklärung schafft.
Ja, und habe den Faden verloren. Stimme zu, was du gesagt hast. Ist eine tolle Doku. Auf jeden Fall empfehlenswert. Eine andere Doku, die meiner Meinung nach weniger empfehlenswert ist, ist Night of the Coyotes.
Okay, habe ich nicht gesehen.
Okay, hast du gehört? Also irgendwie mitbekommen?
Nee, ich habe nur einen Titel gelesen, aber ich weiß gar nicht, um was es geht.
Okay.
Klär mich auf.
Also da ist quasi das FilmemacherInnen-Team nach Mexiko gefahren, denn dort gibt es in einem Dorf oder ja, ich sage mal, in einer Umgebung, wo auch relativ schöne Urlaubsreservoir sind, aber jetzt eher für MexikanerInnen, also das ist jetzt kein wirklich internationales Reiseziel. El Alberto, wenn es mich jetzt nicht täuscht, heißt der Ort. Also sollte sicherlich in einer Sekunde herauszufinden sein. Nö, egal.
ja, Alberto hört sich richtig an.
In diesem Dorf wird eine Touristenattraktion angeboten, nämlich eine Grenzwanderung mitzuerleben. Da wird diese, ja, du siehst gerade verdutzt, du schaust gerade verdutzt rein und das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Dort wird angeboten, einen Grenzübergang, keinen tatsächlichen Grenzübergang, sondern einen vorgespielten, mitzuerleben. Mit einer, also alles, was ich jetzt sage, ist quasi wird dort gefaked von Leuten aus dem Dorf, die quasi diese Rollen spielen, mit einer Grenzpolizei, mit Hunden, mit einem, die Kojoten heißt das, sind diese, diese Anführer von diesen Gruppen, die eben dafür verantwortlich sind, die Leute über die Grenze zu bringen.
Mm, ja.
Und auch über zivile Leute, die nicht wollen, dass Leute durch ihr Anwesen gehen. Da kommen Vergewaltigungen und Ermordungen in dieser quasi Touristenattraktion vor, das alles gespielt wird. Aber ja, genau. Und diese Dokumentation handelt eben von diesem Ort und handelt sowohl von allgemein dem Thema Auswanderung, von jetzt in dem spezifischen Fall von Mexiko in die USA und eben gleichzeitig von dieser von diesem, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, von dieser hast du eben immer den spanischen Begriff gesagt? Ah, Camino, na, egal. Von dieser gespielten Grenzüberwanderung auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, was soll ich sagen? Der hat nicht so ganz funktioniert.
Okay, aber was macht die Doku? Die ist einfach nur mit dabei. Also, dass du quasi als Mensch dann selber, bekommst du einen Überblick oder bekommst du quasi selber diese Tourismusattraktion einmal durch chauffiert?
Genau, das ist so der Punkt, weil es ist irgendwie so beides und beides nicht so richtig. So, es gibt schon ein paar Leute aus dem Dorf, von denen du das Leben mitbekommst und erzählt bekommst. So, wie leben die, warum leben die dort, was für Verwandte und Familienmitglieder haben sie, die schon den Grenzübergang, den realen Grenzübergang probiert haben, die dann dort verhaftet wurden und abgeschoben wurden. Und dann wird viel mit diesen Leuten geredet und während die Landschaft gezeigt wird, wird eben viel drüber gesprochen und das Thema Auswanderung eben behandelt.
Mhm.
Was auch auf der einen Seite irgendwie für mich recht wenig funktioniert, denn es gab letztens den Film Green Border. Hast du den gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen, aber da weiß ich, um was es
geht. Da war ich mit Sabi.
Mhm.
Und der war wirklich ein Schocker, der nach dem Film siehst du das Ganze ein bisschen ich will nicht sagen anders, weil es kommt immer auf das Vorwissen drauf an, aber der hat es wirklich irgendwie geschafft, das Thema, ich weiß nicht, intensiver, dringlicher und rüberzubringen. Diese Doku beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Versuch von dem Dorf, die Leute zu animieren, nicht den Grenzübergang zu gehen, sondern dem politischen Statement, bitte bleibt hier, wir können hier auch ein schönes Leben haben. Sie wollen nicht, dass alle Menschen quasi gehen. Und dementsprechend bieten sie auch diese Attraktion an, um Leuten zu zeigen, um sie davon abzuhalten. Aber das ist ein recht komischer Mix, weil es geht nicht so ganz Hand in Hand und beides wird nicht ganz von Anfang bis Ende auserzählt.
Ja, finde ich auch, also ich finde das Konzept selber, zumindest das, was du jetzt erklärt hast, irgendwie so übelst morbide, irgendwie, dass man daraus eine Tourismusattraktion macht.
Absolut.
Und das
absolut.
Könnte irgendwie spannend so sein, in Anführungszeichen, dass du halt übelst mit Ambivalenzen, wenn man eine Dokumentation darüber macht, umgehen muss. Aber, also wenn es wirklich so ein politisches Statement dann danach kommt, dann frage ich mich, okay, also ist das Thema nicht zu komplex, ambivalent, um da wirklich so ein politisches Statement.
Also nicht von der Doku kommt das politische Statement, sondern von eher von den
Attraktionen. Oder?
Ja, genau, von der Attraktion und von vielen Institutionen aus dem Dorf, wie zum Beispiel der Schule und so weiter, die immer wieder sagen, wie stellst du dir dein Leben vor und so weiter. Und quasi entmutigen die Leute, rüber zu gehen. Aus verschiedensten Gründen. Ja, es war, hat sich interessant angehört, aber hat recht wenig Resultate irgendwie gebracht.
Okay.
Ja.
Bleiben wir aber bei der Dokumentation. Ich habe nämlich unter anderem noch meine letzte Doku gesehen, Hacking at Leaves.
Oh, nee, habe ich nicht gesehen.
Die hast du nicht gesehen, aber sagt dir der Name Johannes Grenzfurtner was?
Nein.
Der hat nämlich den Film Ratzennest letztes Jahr auf der Diagonale quasi Regie gemacht und ich glaube auch mitgesprochen, mitgespielt. Und jetzt hat er eine Doku rausgebracht. Hacking at Leaves, wovon ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, was genau ich von dieser Dokumentation halte, weil die ist irgendwie so in vier verschiedene Abschnitte geteilt und es startet zuallererst eben mit amerikanischen Ureinwohnern, mit der ganzen Geschichte der USA. Johannes Grenzfurtner ist ja eigentlich eine Person, die einen sehr starken Amerika-Bezug hat zu den USA, sich auch oft darüber lustig macht prinzipiell, dass auch in dieser Dokumentation eben erster Teil quasi Vertreibung, Stigmatisierung, Diskriminierung und ja, Kolonialisierung von den amerikanischen Ureinwohnern. Dann geht er nämlich in dem nächsten Kapitel weiter zu so einem Hackerspace, wo sich verschiedene Leute quasi, die sich mit Computern, sage ich jetzt mal vereinfacht, auskennen, da irgendwie mit DIY, also Do-It-Yourself, selbst sich irgendwie Sachen zusammenbasteln, die dann eben während der Corona-Situation in den USA extra nochmal Masken, Ausrüstungen und so für die Behandlung von Covid irgendwie sich gebaut haben, weil es da anscheinend in den USA auch generell so einen Skandal oder so einen Vorfall gab, dass das natürlich alles, wir kennen es, USA, Capitalism, yay, privatisiert wurde und dann eben über Umwege so einfach teuer nochmal verkauft wurde, sodass dann mehrere Krankenhäuser in den USA nicht so wirklich quasi diese Ausstattung hatten. Und wie das dann alles mit den Hackerspaces und mit amerikanischen Ureinwohnern zusammenhängt, weil eben in einem Ghetto quasi, wo größtenteils amerikanische Ureinwohner lebten, die Corona-Zahlen extrem hoch waren, weil dann natürlich auch immer mit Armut einhergeht. Und das dann alles zusammen verbunden, sodass es dann, man schon die Connections sieht, ist einerseits übelst interessant gleichzeitig, und ich glaube, das hört man jetzt schon durch meine Inhaltsangabe ein bisschen raus, es sind verdammt viele Informationen, die dir die ganze Zeit so rumgeschlagen werden. Es wurden auch übelst viele Leute irgendwie interviewt und so weiter, und dann gibt es noch nachgestellte Szenen und weiß Gott was, sodass es doch schon alles sehr, sehr viel ist und man gar nicht alles irgendwie verarbeiten kann, was einem da an den Kopf geschossen wird, es trotzdem aber irgendwie so ein interessantes Thema ist. Und wie gesagt, die Verbindungen total interessant sind, das zu erkennen, wie alles miteinander zusammenhängt, und vor allem vom Regisseur selber. Also er ist auch der Moderator, könnte man sagen. Der ist dann in so einem gelben Schutzanzug, glaube ich, normalerweise für Atomgebiete, normalerweise dafür ja produziert werden, läuft er herum und hat halt die ganze Zeit auch seinen neckischen Kommentar und so weiter. Dann gibt es auch noch, wie heißt der, Uncle Sam, der dann Amerika quasi vertreten soll und ihm die ganze Zeit Vorwürfe macht. Also es ist nochmal mit ganz viel Humor quasi untergebracht, sodass es auf jeden Fall irgendwo auch kurzweilig ist und auch unterhaltsam. Aber ja, irgendwie total interessant. Bei dem könnte ich mir vorstellen, dass ich eigentlich Bock drauf habe, den ein zweites Mal mehr anzuschauen.
Ja, hört sich so an, dass der etwas mehr Pep hat.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Ein Film, der, oh bitte, ich wollte jetzt nicht so schnell
Nee, ich hätte eh schon alles, was ich zu dem Film gesagt habe, so schnell auf einmal auf dem Punkt.
Nee, hört sich interessant an. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, sich den vielleicht mal selber anzuschauen. Ein Film, der auch. Ah, nee, das ist eine schlechte Überleitung. Egal, es gibt auf jeden Fall noch einen Film, den ich glaube, du nicht gesehen hast, aber über den ich auf jeden Fall noch reden will.
Ja.
Das ist What a Feeling.
Ah, ja.
Ja. Also du kennst den Film, aber hast ihn, glaube ich, nicht gesehen, oder?
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe davon gehört. Ich kenne auch die Hauptdarstellerin, glaube ich.
Genau.
Aber da ging sie leider nicht aus.
Das ist eben der Film, der neue Film von Kat oder Kat Roha mit in den Hauptrollen Caroline Peters und Prochad Madani. Und um mal kurz zusammenzufassen, worum es darin geht. Das ist eine in Wien spielende Rom-Com und in den Hauptfiguren sind um eine in Österreich spielende lesbische Rom-Com und wo es um zwei Frauen mittleren Alters geht.
Ja.
Und ich kann mich da eigentlich jetzt relativ kurz fassen. Ich meine, wir können dann gerne noch ausführlich drüber reden.
Mhm.
Aber der Film an und für sich, so wenn wir jetzt über das Drehbuch reden oder Kameraeinstellungen, Schauspiel, ist das alles erstmal fehlerfrei und ungefähr zu vergleichen mit dem Niveau, sage ich jetzt mal, einer guten Netflix-Romcom. So, das ist jetzt nichts, okay. Genau, das ist nichts Weltbewegendes, rein inhaltlich. Wenn du jetzt diesen Film als Romcom einfach so hinnimmst und ihn mit anderen Romcoms vergleichst.
Ja.
Aber für mich ist der Film sensationell aus einem einzigen Grund und es ist fast schon traurig, dass das der Grund sein muss, warum ich den Film als sensationell finde, aber macht es nicht weniger wahr. Das ist die erste österreichische queere Romcom überhaupt.
Überhaupt?
Überhaupt.
Ah.
Und auf so einem, mit so einem großen Budget und so einem, ich nenne es mal doch, größeren Film, weil man die beiden Hauptdarstellerinnen doch auch kennt, und der Film auch sehr, was wir vorhin zu Beginn geredet haben, der ist sehr frisch. Also er ist sehr, ja, sehr ja, aktuell ja. Und sehr, sehr amerikanisch, aber in einem österreichischen Setting. Und wie gesagt, eine lesbische Romcom, wo die beiden HauptdarstellerInnen auch jetzt nicht mehr unter 30 sind, sowas gibt's einfach nicht. Also ich habe das auch, ich sehe das auch auf Netflix nicht oder in amerikanischen Produktionen nicht, oder sehr, sehr wenig und in Österreich schon gar nicht, dass dass einfach diese beiden Figuren die Hauptrollen bilden. Und das war für mich wirklich einfach ein Grund, dass der Film für mich sensationell war. So, also wie gesagt, wenn man jetzt sich da jetzt wirklich inhaltlich und mit dem Skript aussetzt, ja, waren klischeehafte Momente dabei, aber wenn man es als das nimmt, was es ist, und der Film wollte auch nicht zu ernst und zu tief in viele Themen gehen, viele Themen wurden angerissen, auch mit einem hier und da leicht ernsten Unterton, aber der Film war auch wirklich witzig stellenweise, also hat eben sein Ziel als romantische Komödie vollkommen erfüllt, die romantischen Momente funktionieren, die Komödie funktioniert, die beiden Hauptdarstellerinnen haben Chemie miteinander und den schaut man einfach gerne. Also das ist wirklich eine erfreuliche Nachricht, dass es diesen Film gibt.
Und ein Feel-Good-Film,
oder? Genau, ein wirklich toller Feel-Good-Film, okay. Der ist herzlich und cute und wichtig und toll für Repräsentation.
Ja.
Also ein großes, großes Plus an der Stelle, wo ich mir wünschen würde, dass viele Menschen den Film schauen.
Ja.
Das
hat mich auch ein bisschen überrascht, dass Caroline Peters da mitspielt, weil ich muss nur dazu sagen, die habe ich letztens in einem Film gesehen, der lief, glaube ich, auch auf der Diagonale, Wie kommen wir da wieder raus?
Ah, ja.
Falls ihr da mehr zu hören wollt, schaut mal bei meinem YouTube-Video die 10 schlechtesten Filme des Jahres vorbei, um da mal so viel zu sagen, weil der da auch so ein bisschen quasi queere Lebensweisen angeht und ja, nicht ganz so gut. Aber umso mehr freut es mich, dass Water Feeling da besser dran ist. Ich glaube, der Film kommt auch noch im April raus. Das habe ich gerade eben gegoogelt, wenn gerade Internet da ist. Ja, am 19. April kann man sich den schon regulär im Kino anschauen. Dann werde ich den auf jeden Fall noch nachholen,
wenn also, es da eine Empfehlung gibt. Wie gesagt, ich will auch jetzt die Erwartungen in den Himmel schießen. Es ist, man kann das jetzt schwer vergleichen mit einem Arthouse-Film oder wirklich innovativem Kino.
Ja.
Das ist es nicht. Das will es auch gar nicht sein.
Ja, voll.
Genau, deswegen.
Also so ein grundsolider Genrevertreter.
Absolut.
Das klingt gut. Ich würde noch, lass mich überlegen, ich glaube über drei Filme ein bisschen sprechen, aber ich glaube, das kann ich auch kürzer machen, weil ich glaube, dass du die nicht gesehen hast.
Hast du Kurzfilmprogramme gesehen?
Nein.
Okay.
Du schon?
Ja, ich habe zwei gesehen. Da waren jeweils vier Kurzfilme und dann noch immer jeweils ein Musikvideo drinnen. Kann ich auch dann noch kurz umreißen, aber da können wir vielleicht einfach nur kurz.
Ich würde noch einmal kurz über eigentlich mein Festival-Highlight sprechen. Nämlich Sparschwein. Ist auch in der Competition gelaufen. Und da werde ich jetzt schon ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil die Prämisse ist großartig.
Aber es ist nämlich ein sehr
unterhaltsamer, lustiger Film. Aber gleichzeitig kann man darüber diskutieren, was ist es eigentlich für ein Film? Ist es ein Spielfilm? Ist es eine Dokumentation, ein Experimentalfilm, eine Mockumentary, wie er sich selber auch gerne nennt? Es geht nämlich um den Regisseur selber, Christoph Schwarz. Der wird nämlich 40, hat auch schon sehr viele Kurzfilme gedreht, also in der Realität, aber jetzt auch im Film Sparschwein selbst. Und der bekommt jetzt eben das Angebot vom ORF. Die wollen nämlich für entgeltliche Bezahlung natürlich, dass er ein Jahr quasi zu einem Aktivisten wird, was irgendwas mit der Umwelt quasi zu tun hat und da dann halt eine Reportage darüber dreht.
Ah, ja.
Und er selber denkt sich so, okay, ich könnte das ja gleich mit einer Kapitalismuskritik verbinden und sagen, ich werde ein Jahr lang kein Geld mehr benutzen und irgendwie ausgeben oder sonst irgendwas. Und das Gute an diesem Konzept ist, dass er quasi die Gage und das ganze Produktionsgeld, das er vom ORF kriegt, eigentlich für ein Ferienhaus im Wiener Wald ausgeben kann, was sich seine Frau schon immer gewünscht hat. Und dementsprechend geht er dann eben diesen Deal ein und dokumentiert ein Jahr lang sein Leben ohne Geld. Und wie gesagt, man ist sich nie so sicher, okay, was ist jetzt eigentlich eine Überspitzung? Was ist jetzt eigentlich Realität? Weil dieses Angebot gab es und das ist auch eben eingegangen. Aber hat er sich jetzt wirklich das Haus gekauft in echt oder nicht? Und dahingehend ist er irgendwie ein total aktueller Film, auch irgendwo natürlich sehr politischer Film, der mit Widersprüchlichkeiten irgendwie lebt, der gleichzeitig fragt, was ist real, was ist nicht real. Ne? In Zeiten des Internets muss man sich ja immer wieder diese Frage bei Fake News und so weiter stellen. Und gleichzeitig, also er hat immer auch so einen Schmäh an sich.
Das hört sich sehr nach etwas an, was mir gefallen könnte.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Es ist zwar auch sehr, sehr viel auf einmal, weil er eben ein ganzes Jahr irgendwie abbildet. Und alles auch wirklich, also er hat auch die ganze Zeit ein Voice-Over und die Bilder, die dann zu diesem Voice-Over passen, die sind auch mega schnell geschnitten teilweise. Also kann auch zu einer leichten Überforderung irgendwie hingehen. Aber gleichzeitig finde ich es auch ganz interessant, weil er auch sich dessen bewusst ist, dass er selbst aus einer privilegierten Sicht irgendwie das Ganze angeht. Weil er selber irgendwie natürlich nochmal so mit seinen Eltern, die halt auch ein bisschen Geld auf der Seite haben, nochmal ein besseres Abfederungsnetz hat und so weiter. Und da ist er sowohl satirisch, gleichzeitig aber auch sehr real. Was er wirklich zum Beispiel umgesetzt hat, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, wenn man in Wien lebt, ist vielleicht irgendwann mal aufgefallen. So ein Cabrio hat er sich unter anderem quasi hat er geschenkt bekommen, das von einer älteren Seniorin nicht mehr benutzt wird. Und dann hat er da dann Erde reingeschaufelt und sich ein eigenes Beet quasi anwachsen lassen. Und dieses Cabrio ist nämlich der Parkplatz in Wien ist billiger, als wie sich einen Karten mit einem echten Hochbeet zu kaufen oder zu mieten quasi. Und das ist dann die ganze Aussage hinter diesem Ding und das gab es auch in echt. Geht dann eben auch ganz viel mit Klimaaktivismus, geht er da nochmal tiefer rein mit realen Personen und ja.
Oh, der hört sich sehr spannend an. Sparschwein hast du gesagt, ne?
Sparschwein heißt er, genau. Piggy Bank.
Ja.
Und ich glaube, jetzt ist in Wien, warte, wie hieß das, die Klimabiennale in Wien, wo generell zu Klima, also zu Klimakatastrophe, Lösungsansätze, Diskussionen und so weiter, irgendwie Kulturveranstaltungen stattfinden. Und da wird auch einmal der Film gezeigt, soweit ich weiß.
Ah, okay, interessant.
Ja, magst du mit deinen Kurzfilmen
ein paar
Worte drüber verlieren?
Ich habe zwei Kurzfilmprogramme gesehen, Kurzfilmprogramm 2 und 3. In dem Kurzspielfilmprogramm, Ergänzung, waren das Musikvideo, das fand ich auch komisch, dass das mit einem Musikvideo begonnen hat, dieses Kurzfilmprogramm, weil, ja, einfach vom Zeitgefühl her hätte ich ein Musikvideo entweder in die Mitte oder ans Ende gesetzt und nicht begonnen.
Ja.
Und demnach fühlen sich dann die anderen Filme, ja, weiß nichts.
Länger
an. Länger an.
Ja, ja.
Aber, naja, sei es so. Ich weiß nicht, was davon jetzt im Kurzspielfilm Programm 2 der Name des Künstlers und was davon der Name des Lieds ist. Ghana und Neon Gold. Ja, ich würde jetzt mal schätzen, dass Ghana der Künstler ist und Neon Gold der Name des Liedes. Aber ich sage das aus Absicht mit einem etwas unseriösen Ton alles daher. Denn das war an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Vielleicht ist es schon online. Wir müssen uns das dann nach dem Podcast, wenn er schon online kurz anschauen. Das war... Ich kann es so schwer beschreiben. Das war... Du musst, als ob der ist in einem Haus aus rohem Fleisch, basically. Mhm. Steckt sich eine rohe Fleischzunge in den Mund und leckt damit anderes rohes Fleisch ab. Hat ganz viel Gold auf den Zähnen und auf den Fingern. Und in jedem zweiten Satz kommt dann bra, bra. Wirklich, in jedem zweiten Satz.
Also ist es Rap oder was für eine Musikgenre? Kann man das
Ja, ich glaube, festlegen? Es ist Rap.
Ich glaube, es ist Rap.
Also das, ja. die Menschen, mit denen ich dort war, haben gesagt, ja, das ist alles ironisch bzw. satirisch und provokativ.
Ja.
Ich war einfach komplett überfordert, ich sag's ehrlich. Mich hat dieses Musikvideo komplett überfordert und ich wusste nicht, damit zurechtzukommen. Genau, aber ja, so viel sei dazu gesagt. Dann gab es den Kurzfilm Söder über ein sehr unglückliches Ehepaar, wo die Frau beschließt, einen Auftragsmörder im Internet zu bestellen, der sich um den Mann kümmern soll. Der hat sehr skurrile Momente, sehr trockenen Humor, der teilweise funktioniert, aber die Montage mit den Zwischenschnitten von Videospielen und Bildbearbeitungsprogrammen waren so weird. Ich kann diese Bilder fast nicht beschreiben, als hätte man auf so den ersten Computern irgendwie probiert, ein Deckblatt zu kreieren. Mhm. Das wird einfach so zwischengeschnitten. Teilweise. Mit so Motivational Quotes.
Ach schön.
Die dann aber auch manchmal sehr dark sind. Muss ich sagen, war nicht so mein Fall. Mhm. Auch wenn ich es gerade relativ amüsant beschrieben habe. Ja, weiß nicht, war nicht unbedingt so meins. Dann einen Kurzfilm, der mir wirklich gut gefallen hat, war Besser so. Der ist, glaube ich, auch von der Filmakademie Wien.
Fandest du den besser als wie die davor?
Ja, ja. das geht um eine Klimaaktivistin, die auch in so einem Betrieb dabei ist, der sich dafür einsetzt. Man erlebt zuerst, wie sie sich mit einer Freundin ein Gemälde in einer Kunstgalerie anmalen, und danach sehen wir sie kurz zu Hause und wie sie beschließt, mit ihrer Methode, wie sie ihr Leben zählt, also sehr systematisch mit Zahlen alles, beschließt sie, dass das Leben keinen Sinn mehr hat und will sich umbringen. Genau, das beschließt sie so, nicht weil sie unglücklich ist oder irgendwas, sondern weil sie einfach durch ihre Methode, wie sie ihr Leben quasi systematisiert, kommt sie zu dem Ergebnis, das ist eine Minuszahl, dementsprechend muss ich mir das Leben nehmen, es macht keinen Sinn. Und dann begibt sie sich, dann fragt sie auch noch so, ja, wo soll ich denn mir das Leben nehmen? Nein, sie fragt das nicht so, sie fragt so, wenn ihre Freundin, wenn du dir das Leben nehmen müsstest oder dich von wo runterstürzen müsstest, damit das Aufmerksamkeit für einen Klimaprotest erzeugt, wo würdest du denn da hinfahren? Und dann sagt sie so Bergarbeiten in Polen, die anscheinend sehr skandalös sind. Und dann beschließt sie eben, eine Reise dorthin mit dem Auto zu fahren und sich dann dort runterzustürzen. Und genau diese Reise erleben wir dann halt einfach, wo sie im Auto sitzt und eben auf dem Weg nach Polen zu dieser Arbeit ist. Und der Film ist so, er kommt so leichtfüßig daher, obwohl er sich sehr, sehr dark anhört.
Ja, ja, es sind die heavy Themen.
Genau, aber da funktioniert die, wenn man das Wort Satire jetzt schon sehr oft verwendet, ich hoffe, dass es nicht inflationär wirkt, aber da funktioniert für mich die Satire, da sie eben mit diesem nee, ich habe eine Methode und wenn das Ergebnis rauskommt, ja, dann muss das wohl so sein. Und dann verabschiedet sich von ihren Eltern, dann auf einmal, und sie erlebt auf dieser Reise auch so skurrile Begegnungen mit Leuten, mit Hochzeiten, mit Bekanntschaften. Der macht einfach Spaß zu schauen. Und wenn man den Film gesehen hat, bekommt man danach ganz starke Lust auf Essiggurken.
Guter Teaser.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das reicht als Teaser.
Oh, ich liebe Essiggurken.
Ja, ich auch.
Ich mag Essiggurken mehr als normale Gurken.
Sowieso. Vor allem, was am besten ist, so wenn sie Chili-Essiggurken. So
Chili-Flocken
in dem Wasser. Das ist schon ziemlich geil. Okay. Genau. Dann waren noch weiterhin Die Räuberinnen und Strangers Like Us.
Kann es sein, dass Die Räuberin einen Preis gewonnen hat? Der Name kommt mir nämlich, der Titel
kommt mir bekannt vor. Strangers Like Us hat einen Preis gewonnen, Billman. Ah. Das ist alles hier so Halbwissen. Jetzt muss ich kurz, wirklich, das ist ja schrecklich.
Das ist ja schrecklich.
Ja. Fand ich beide okay.
Okay.
Ja. Also eine eigentlich spannende Prämisse von Die RäuberInnen, wo drei Transfrauen beschließen, einen Raubüberfall zu machen. Und wir begleiten sie quasi auf deren Vorbereitung für so einen Raubüberfall. Und am Ende, das Ende sage ich nicht. Genau. Wie gesagt, die Idee hört sich spannend an, aber irgendwie hat er mich nicht so gekriegt. Wie gesagt, ich erspare mir jetzt irgendwie eine detailreiche Aufarbeitung bei den ganzen Kurzfilmen. Strangers Like Us.
Ich finde, der Titel hört sich mega an wie All of Us Strangers.
Ja,
absolut. Es verwirrt mich ein bisschen.
Ja.
Aber ohne Paul Mescal, nehme ich an.
Diesmal leider ohne Paul Mescal. Das ist ein Couple, die wohnen und die laden ein anderes Couple ein, die sie kennengelernt haben. Und auf einmal fangen die an, sich deren Wohnung anzueignen und sich zu verhalten, als ob das Haus und deren Wohnung ihnen gehört.
Mhm.
Und das ergibt sich dann eine sehr düstere Dynamik. Der war eigentlich ganz nett. Der war ganz cool. Den kann man empfehlen. Im Kurzspielfilmprogramm 3 hebe ich jetzt einfach nur noch die Sachen heraus, die für mich wirklich nennenswert waren.
Ja.
Im Traum sind alle Quallen feucht. Hat etwas Wes Anderson-esque-mäßiges. Verfolgt nicht wirklich ein Narrativ, sondern verfolgt eigentlich so 5 Personen, die sich in so einem Wellness-Center aufhalten, beim Sauna gehen, beim Schwimmen, beim in Ruhe liegen. Die kommen alle von unterschiedlichen Ländern aus der Welt.
Ja.
Und wirklich, es gibt keine wirkliche Handlung und kein Narrativ, sondern wir sehen sie einfach so in Momenten hier und da miteinander interagieren. Gibt witzige Momente, tolle Farben, witzige Musik. Der war cool.
Ja. Der war cool, Punkt. Aber ist schon auch ein Spielfilm. Kurz Spielfilm, oder?
Genau.
Okay,
genau.
Gut.
Ich muss ehrlich sagen, ein Teil von mir habe ich leider verpasst, weil da musste ich kurz rausgehen aus dem Kinosaal. Und dann habe ich genau den verpasst, wo andere gemeint haben, dass der sehr gut gewesen sein soll, leider. Sonst würde ich jetzt vermutlich noch über den auch noch reden. Aber der Rest war wirklich nicht großartig nennenswert, muss ich ehrlich sagen.
Das ist ja immer so ein bisschen der Gamble bei irgendwie so Kurzspielfilmprogrammen.
Das ist auch so, ich merke gerade, wie schwer ich mir tue, die irgendwie gut zu beschreiben oder großartig über die zu reden, weil die so gebundelt, so viele Filme waren, teilweise kann man die schwer auseinanderhalten.
Und das auf jeden Fall.
Ja. Ja. Ja, und das war's dann, glaube ich, mit, Moment. Eieiei.
Was heißt jetzt mit dem Kurzspielprogramm oder
ja, das
insgesamt
auf,
schon?
Das auf jeden Fall. Und und insgesamt, lass mich noch kurz schauen. Eigentlich sollte ich mich daran erinnern können, was ich gesehen habe.
Ja, aber ich meine, das ist ja immer bei Festivals so. Sonst kann ich noch
bitte,
einen
bitte.
Oder zwei Filme die ich jetzt ehrlich mehr kürzer erwähnen werde, zum einen, weil natürlich die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist, aber auch, weil ich sie jetzt nicht so übelst erwähnenswert finde, auch nämlich im Wettbewerb gelaufen ist, Im Haus der alten Augustin, ein Spielfilm, bei dem ich mir ein bisschen schwer tue, weil das ist so ein Film, der hat halt überhaupt gar kein Budget bekommen. Der handelt, also ich fand es ganz interessant, dass du am Anfang irgendwie von österreichischen Filmen gesprochen hast, die in der Vergangenheit liegen. Der handelt nämlich, oder er spielt zu den 80er Jahren eben von so einem Dude, der eigentlich eine Freundin hat und dann passieren komische Dinge. Herbert, ein Charakter, der sehr komisch ist, spricht ihn irgendwie immer wieder an und er fragt sich, hä, was ist da alles los? Und dann gibt es Geheimnisse mit dem Vater von der Freundin und so weiter und so fort. Und da muss er einiges aufdecken. Ist also so ein Krimi, könnte man sagen. Leider ist es aber so, wenn man halt kein Budget hat, muss man sich gut irgendwie selektieren, welche Filme kann man überhaupt wirklich umsetzen. Und da ist halt einfach schade, dass der, keine Ahnung, wenn du halt kein Budget hast, dann solltest du vielleicht nicht einen Film in den 80ern machen, weil dann es da halt von der Kulisse ganz schwierig wird.
Ja.
Und ja, das ist halt so ein Film, bei dem ich leider sagen muss, dass er halt nicht so wirklich geglückt ist, dass er im negativen Sinne ein Beispiel dafür ist, wie wichtig Sound für einen Film ist, weil zum einen werden teilweise, also ich bin mir gar nicht sicher, ob teilweise auch vieles nachsynchronisiert wurde, aber man hört halt teilweise nur quasi bei den Tonaufnahmen, wie Leute sprechen und nicht Hintergrundgeräusche oder sowas. Das hat dann wirklich so, okay, so ganz komischen Situationen, wo irgendwie die Mutter der Tochter eine Watsche gibt oder sowas, aber man es nicht so wirklich hört. Und da denkt man sich, okay, interessant. Kann dadurch halt leider auch nicht so wirklich eine Atmosphäre aufbauen. Auch noch ein Spielfilm, den ich gesehen habe, der außerhalb des Wettbewerbs war, war Practice oder auch A-Öwe, so ein durchgestrichenes O, okay, ist nämlich von einem österreichischen Regisseur, aber es ist ein norwegischer Film. Also es ist quasi so eine Kooperation und das versucht ja die Diagonale auch immer mal wieder so zu machen, dieses, es ist von Österreich mitfinanziert oder sowas und deswegen zeigen wir es auch auf der Diagonale, was ja auf jeden Fall für Abwechslung ist. Ist wieder ein aktuelleres Thema. Also haben wir eine Protagonistin, die, ach, was für ein Instrument spielt sie? Ich glaube, die Flöte. Und die wird eingeladen, beim großen Opernhaus in Oslo quasi vorzuspielen, weil sie vielleicht ja ins Orchester hin darf. Sie selber ist aber, also sie ist jung, kommt, glaube ich, gerade erst aus der Schule oder so. Und sie mag nicht mit dem Flugzeug fliegen, wegen CO2-Emissionen und so weiter und nimmt daher die lange Reise auf sich,
ich glaub, von dem hab ich gelesen,
bis nach Oslo quasi mit, wie sagt man, Autostopp zu gelangen. Weil Norwegen ist eigentlich übelst riesig und sie ist irgendwo im Norden und muss dann ganz nach unten und das dauert dann 5 Tage. Ist also ein ordentliches Stück. Und ich muss sagen, der Film, der hat mir prinzipiell gefallen. Ich finde, die Prämisse ist eh inhaltlich zumindest das Stärkste, was der Film zu bieten hat. Danach ist halt so, ja, es werden jetzt nicht wirklich irgendwelche Themen bezüglich der Klimakrise oder sonst oder diesem ganzen politischen Diskurs rundherum irgendwie angegangen. Vielmehr fand ich eigentlich, dass der Film seine Qualitäten darin hat, dass es wirklich so eine sinnliche Erfahrung des Films ist, ne? Weil du halt auch immer wieder so die Musik hörst und so weiter und so fort.
Von okay, daher, das kann auch so eine eigene Qualität haben.
Genau, 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 das meine ich ja. Und von daher ein ganz netter Film, den man sich mal gönnen kann, okay, wenn einen das anspricht. Und okay, die restlichen Filme, also ich hätte theoretisch noch Filme, die halt, die Diagonale macht es immer so, dass sie auch einen Jahresrückblick machen. Also österreichische Filme zeigen, die vor allem so, ich glaube, ab Herbst bis jetzt im Frühling im Kino gelaufen sind. Aber ich glaube, dazu wurde eh schon teilweise sehr oft was gesagt. Ich will nur noch kurz anmerken, da lief unter anderem auch Rickerl, Musik ist höchstens ein Hobby, wo Voodoo Jürgens die Hauptfigur spielt und vielleicht kommt da ja das Zitat vom Anfang her. Aber man weiß es nicht. Who knows?
Ja.
Gibt es noch irgendeinen Film, bei dem du sagst, da möchte ich unbedingt jetzt noch was zu sagen? Vielleicht auch einen, den du nicht gesehen hast, den du schon gesehen hast?
Hm.
Oder haben wir alles eigentlich perfekt abgespeckt? Die ganze Bandbreite des österreichischen Films.
So zufrieden. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich die ängstliche Verkehrsteilnehmerinnen nicht gesehen oder.
Ich glaube, Einzahl ist es, ja.
Einzahl, ja. Nicht gesehen habe, weil ich glaube, der hat auch einen Preis gewonnen.
Der hat den Hauptpreis gewonnen.
Genau,
ja.
Genau.
Und Ich habe mir überlegt, weil der lief tatsächlich am Dienstagabend nochmal.
Ja.
Ich habe mir überlegt, ich glaube so um 20 Uhr oder so, ob ich mir den nochmal anschaue. Aber dann ist halt ein bisschen eine Schwierigkeit mit öffentlicher Verkehr, dass du dann noch nach Wien kommst am
Abend. Ja, ich wollte dich dann auch eher fragen, wie bist du dann eigentlich zurückgekommen? Bist du mit dem Zug gefahren oder?
Genau, gleich wieder. Mit dem Zug, Schienenersatzverkehr.
Wieso hast du dir das angetan?
Weil ich ein Klimaticket habe. Und dann kriege ich es halt gratis, so basically.
Ja.
Also mehr oder weniger, ne?
Ja.
Ja.
Verständlich. Wir haben dann am Montagabend den Bus, den Flixbus genommen. Montagnachmittag, ja. 17 Uhr. Und das war auch sehr, sehr easy und angenehm.
Ja, ja, ich glaube, preislich ist der ähnlich wie Zug
selber. Es ist nicht viel Unterschied. Es kommt auch darauf an, wie viel früher man bucht.
Ja, ja.
Aber stimmt. Ansonsten, genau. Weil das war, ich habe nämlich eben gesehen, wegen dem Unfall oder wegen den Bauarbeiten.
Ich glaube, das sind Bauarbeiten. Vielleicht war es auch ein Unfall.
Es gab nämlich auch einen Unfall, aber.
Vielleicht war es auch beides.
Ja. Dass eben bei der Zugverbindung ein sehr mühsamer Schienenersatzverkehr anzutreten ist. Und da dachten wir uns, nee, dann nehmen wir den Bus zurück. Und ja, hat super funktioniert.
Großartig.
Ja. Und jetzt bin ich in Wien wieder angekommen. Am Montagabend kurz Dienstagpause gemacht. Und jetzt geht's heute ist Donnerstag. Gestern ging es schon weiter. Und jetzt bin ich in Wien angekommen und dachte mir so, boah, ich habe schon wieder so viele Lust auf so viele Filme, die ich jetzt alle noch schauen muss.
Ja.
Ich will jetzt Iron Claw will ich schauen. Ich habe The Zone of Interest noch immer nicht gesehen.
Du kannst dir gerne mal auf YouTube bei der Videokritik vorbeischauen, wenn du willst. Ja.
Werde ich auf jeden Fall machen.
Kurz nochmal Werbung.
Und noch ein Film, der mir gerade nicht eingefallen ist.
Bei mir sind so viele Filme in der Pipeline, dass ich es mir gar nicht merke. Ich weiß nicht, Civil War kommt jetzt demnächst und Challengers, was ich beides interessant finde.
Stimmt, Challengers und Fall Guy.
Aber es liefen auch noch extrem viele davor. Ich habe unter anderem auch ein paar Filme mir angeschaut, die auf der Diagonale liefen, quasi in der Jahresrückschau, unter anderem Des Teufels Bad oder Animal.
Ah ja.
Aber ich glaube, Des Teufels Bad wurde schon letzte Woche irgendwie, glaube ich, von Sabi kurz angemerkt, sprich von daher müssen wir da nicht mehr so viel zu sagen. Nur so viel für alle, die alle Folgen anhören. Ich finde, dass der Titel Des Teufels Bad sehr gut ist. Gegensatz zu
Stop Making Sense. Das ist der.
Ah, genau. Der wurde ja restauriert. Das ist, glaube ich, ein alter Film, oder?
Talking Heads.
So ein alter Musikfilm.
Ja, sowas. Ne? Den will ich auch noch unbedingt schauen. Deswegen,
ich kriege da auch immer nur auf Instagram oder so mit, dass da mega viele Leute im Publikum zu abgehen.
Das
Dancen und sonst was.
Es gibt manche Kinos, die da wirklich eine so Tanzevents zu dem Film veranstalten, wo es dann wirklich Konzertstimmung, also wirklich Konzertstimmung mit Singen, Tanzen, Klatschen, alle möglichen. Das heißt, den will ich mir noch anschauen.
Das ist eigentlich immer eine coole Erfahrung. Hatte ich bei Rocky Horror Picture Show mal.
Ja, genau. Ja, zum Beispiel.
Das ist sehr cool.
Ja. Aber Graz, Diagonale, war wieder eine sehr, sehr busy Zeit.
Okay, eine letzte Frage.
Bitte.
Warst du auf einer Feier? Weißt du, ich glaube, so am Samstag war so eine Party.
Ja, genau.
Ich war da leider krank.
Ja, same. Ich habe wirklich dieses Jahr auf der Diagonale, ich war eh auch angeschlagen, fast die ganze Woche. Und habe jeglich große Feiern gemieden.
Ja, ja.
Aber
besser so eigentlich.
Ich glaube, das war am Samstag und am Samstag hatten wir wirklich. War ich dreimal im Kino und dann am Abend noch im Theater. Ja, also das war wirklich volles Programm und so halb fit. Und dann am Abend war ich so, ne, Leute, ich gehe nicht mehr, ich gehe nicht mehr fort. Ja, war ein bisschen schade, aber hat die Woche nicht weniger schön gemacht. Ja, wir haben es beide gut überstanden, sind wieder gesund, in Wien angekommen.
Ja, mehr oder weniger.
Ja.
Gut, dann soll es das, glaube ich, für heute gewesen sein. Ihr habt auf jeden Fall jetzt einen besseren Überblick über den gegenwärtigen österreichischen Film. Einige Filme, die wir ja besprochen haben, laufen auch noch irgendwann mal in der Zukunft. Also haltet die Augen offen, gerade für unsere Highlights. Sparschwein und, was war dein Highlight?
Corpus Homini.
Corpus Homini. Da will ich mich anschließen, sehe ich eigentlich auch als ein Highlight. Ja, und ansonsten schaltet auf jeden Fall auch nächste Woche wieder ein. Da gibt es ein cooles Thema. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, welches. Was?
Italien. Ja, ja, ja.
Es war das italienische Kino.
Ich müsste wissen, weil ich glaube, ich bin dabei.
Ich finde es auch gut, dass du sagst, ich glaube, ich bin dabei. Ja, Lukas könnt ihr nächste Woche wieder hören. Also schaltet unbedingt wieder ein, weil diese Stimme will man hören.
Oh Gott.
Er nickt einfach nur. Ja,
dann, ich schüttle den Kopf.
Er nickt den Kopf. Dann hören wir uns
beim nächsten
Mal wieder. Hat mich
mit
auch
dir über
gefreut,
die Diagonale zu sprechen. Und ja.
Und wir hören uns wieder. Ciao.
Tschüss.